Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein Mord an einer Enthüllungsjournalistin in Auftrag gegeben, aus dem engsten Machtzirkel des Regierungschefs heraus. Stoff eigentlich für einen Hollywood-Film, doch die Anzeichen verdichten sich, dass es sich genau so abgespielt haben könnte, und zwar in einem EU-Staat. Die Rede ist von Malta und der vor 2 Jahren ermordeten Daphne Caruana Galizia. Über die Zustände auf der Insel und die Verdächtigungen und Verstrickungen reden wir gleich in aller Ausführlichkeit. Und wir reden über eine Debatte, die insbesondere in der CDU gerade Fahrt aufnimmt. Eine Dienstpflicht für junge Menschen. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 28. November 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Im Oktober 2017 starb Maltas bekannteste Journalistin Daphne Caruana Galizia. Wobei sterben ist eigentlich das völlig falsche Wort. Sie wurde ermordet. Sie wurde in die Luft gesprengt durch eine Autobombe. Und sie war eine der Journalistinnen, die die Panama Papers enthüllte. Sie deckte den sehr brisanten maltesischen Teil auf, nämlich dass Regierungsbeamte aus dem engsten Machtzirkel von Premier Joseph Muscat offshore. Joseph Muscat. Muscat oder Muscat? Muscat, ne?
Muscat.
Muscat. Okay. Aus dem engsten Machtzirkel von Premierminister Joseph Muscat Offshore-Firmen besaßen.
Joseph Muscat. Er verteidigt und schützt immer noch die, von denen wir alle längst wissen, dass sie korrupt sind. Meine Mutter wäre noch am Leben, wenn er diese Leute nach Veröffentlichung der Panama Papers gefeuert hätte.
Das sagt Matthew Caruana Galizia, einer der Söhne. Also ein Auftragsmord an eine unbeugsame Journalistin, befohlen aus dem Herzen der Regierung. Das ist der Vorwurf. Und gesagt hat er das in die Kamera von Tim Rhön. Sein hervorragender Dokumentarfilm läuft am Samstagabend auf Arte, ist dort aber auch schon jetzt in der Mediathek zu sehen. Also, das ist der Film, den man sehen kann. Und jetzt ist Tim Rhön bei mir am Telefon. Hi Tim.
Hallo, ich grüße dich.
Tim, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen, also auf die Zeit vor dem 16. Oktober 2017. Welche Bedeutung hatte Daphne Caruana Galizia in Malta?
Also die Bedeutung Daphne Caruana Galizias für Malta und auf Malta kann man gar nicht als groß genug bezeichnen. Sie hatte mehr Leser in ihrem Blog Running Commentary als Malta Einwohner hat. Ich glaube, das alleine zeigt schon ihre Bedeutung. Und es gibt auch Leute, die in unserem Film sagen, Daphne Caruana Galizias Berichte, Veröffentlichungen, wenn da wieder etwas Neues online gestellt wurde, dann stand das ganze Land still und hat darauf geschaut, was sie diesmal zum Vorschein gebracht hat.
Also sie war eine öffentliche Person, aber sie polarisierte auch.
Ja, sie polarisierte auch, das in jedem Fall. Also sie war jetzt, wie soll ich sagen, sie war jetzt keine Person, die mit netten Worten ihre Enthüllungen umschrieben hat, sondern sie hat da schon mit harten Bandagen gekämpft. Und die Leute, die sie für korrupt eingeschätzt hat, auch wirklich sehr, sehr scharf angegriffen. Das gehört mit Sicherheit auch zur Wahrheit.
Mhm. Und dann kamen die Panama Papers. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Was genau brachte sie da ans Licht?
Na, sie brachte ans Licht, dass tatsächlich hochrangige Regierungsbeamte Offshore-Firmen hielten, die offenbar eingerichtet worden waren, um sich selber Schmiergelder auszuzahlen. Das war die Enthüllung schlechthin von Galizia. Das war die Enthüllung, die die Situation auch auf Malta verändert hat, dahingehend, dass die Hasskampagnen gegen sie zugenommen haben. Man würde vielleicht vermuten, dass jemand, der derartige Dinge enthüllt, von seinem Volk, von seinen Leuten geliebt wird. Auf Malta war das vielfach das Gegenteil der Fall. Sie wurde von einer Seite des Landes für all diese Enthüllungen gehasst. Sie wurde als Hexe bezeichnet. Es wurde alles versucht, sie zu diskreditieren. Das ist schon Malta. Das ist schon eine sehr, sehr eigene Sache auf Malta, die man vielleicht hier gar nicht so verstehen kann.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, sehr hohe Regierungsbeamte. Wie nah kam das damals schon Joseph Muscat?
Also das kam Joseph Muscat damals schon, also näher hätte es gar nicht kommen können mehr, außer er selbst hätte eine Offshore-Firma irgendwo gehabt. Es war tatsächlich sein Kabinettschef und einer seiner Minister, die
also
da in den...
Nur um das mal in einen Kontext zu stellen, das wäre ungefähr so, wie wenn hier jetzt du zum Beispiel aufdecken würdest, dass Helge Braun sich offshore, der Kanzleramtschef von Angela Merkel, sich solch einen Offshore-Firmen bedient sozusagen.
Genau, das ist ein guter Vergleich. Und ich meine, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Also dass dann diese Affäre einfach so vorübergeht und nichts passiert. Also die Zustände auf Malta sind wirklich fast unvergleichbar. Zumindest wenn man sich die Dinge nach EU-Standards anschaut.
Wobei Malta ja ein EU-Mitglied ist. Und dann ging die Autobombe hoch. Was war da los?
Die Drohungen gegen Galizia haben in den Monaten vor der Tat auch noch mal deutlich zugenommen. Mhm. Das war so. Sie hat einer Freundin gegenüber, auch einer Journalistin, Caroline Muscat, gegenüber gesagt, kurz vor ihrem Tod, sie hat das Gefühl, ihre Zeit läuft ab und es gab eigentlich noch so viel zu tun. Ich finde, das sagt sehr, sehr viel aus. Und kurz vor ihrem Tod, wenige Minuten zuvor, hat sie geschrieben in ihrem Blog, die Situation ist aussichtslos. Und wenige Minuten nach diesem Post ist die Autobombe hochgegangen und sie war tot.
Und sofort wurde natürlich irgendwie eine Verbindung, zumindest in den Medien, aufgemacht, eben in die Regierung, zu Muscat, zu seinem Kabinett. Wie haben die reagiert damals?
Also das, was direkt passiert ist, war, dass die Leute gesagt haben, es ist ganz klar, das hängt mit ihrer Arbeit zusammen. Und man hat gesagt, wahrscheinlich war das jemand, oder hat diesen Mord jemand in Auftrag gegeben, der in ihrem Fokus stand, den ihre Recherchen, ihre Enthüllungen in Schwierigkeiten gebracht haben. Und man hat eigentlich gesagt, so, ja, die Regierung ist politisch mitverantwortlich, weil sie die Hasskampagnen gegen Galizia nicht gestoppt, sondern eher befeuert hat. Das war eigentlich so die Situation. Die Regierung hat aber bis heute oder bis vor wenigen Tagen gesagt, hey, wir haben damit nichts zu tun. Mhm. Und naja, ob es ein politischer Mord war, wissen wir jetzt auch nicht. Also hat die Sache klein geredet.
Mhm. Wobei man hat ja relativ schnell drei Täter gefunden. Mhm. Aber man hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Warum?
Die Regierung hat sich, glaube ich, sehr damit zufrieden gegeben, weil sie gesagt hat, die drei Täter sind gefunden, ist doch alles in Ordnung. Die werden vor Gericht gestellt, die wurden auch angeklagt. Aber es war von Anfang an klar, das sind drei Gelegenheitskriminelle, die überhaupt in keiner Verbindung zu Daphne Caruana Galizia standen. Die hatten überhaupt kein Motiv, außer eines, und das ist Geld. Die sind ganz offensichtlich bezahlt worden, um diese Tat auszuüben. Und deswegen stand, und da steht auch immer noch die große Frage im Raum, wer sind die Auftraggeber? Wer hat diesen Mord befohlen?
Hm. Und jetzt hat sich aber doch auf einmal was getan. Jetzt hat es mehrere Verhaftungen gegeben, tatsächlich aus dem engsten Umfeld von Muscat. Das heißt, es wurde dann doch ja weiter ermittelt.
Also genau, zwei Jahre lang, es schien so, als stünde alles still. Man hat nichts mehr gehört, keine Neuigkeiten mehr bei den Ermittlungen. Alles ging so seinen Weg. Die Unterstützung für die Regierung war groß. Der Fall Galizia auf Malta fast vergessen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die schlimmsten Befürchtungen tatsächlich noch übertroffen wurden. Es ist so, dass der Kabinettschef von Muscat als Mordverdächtiger gilt. Er wird von der Polizei verhört und einer der mächtigsten Geschäftsmänner Maltas, Jürgen Fenech, soll eben auch in den Mord involviert sein. Das sind die Nachrichten der letzten Tage. Das geht deutlich über das hinaus, was zwei Jahre lang vermutet wurde, dass man sagt, ja, die Regierung hat eine politische Verantwortung. Nein, die Regierung hat offenbar den Mord, offenbar vielleicht nicht, sagen wir noch womöglich, weil wir die Ermittlungen abwarten müssen, aber womöglich war es die Regierung eines EU-Staates, der den Mord an einer Journalistin in Auftrag gegeben hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man sich dann anschaut, dass Joseph Muscat immer noch im Amt ist und auch im Amt bleiben will, ganz offenbar, dann muss ich sagen, ich habe viel darüber geschrieben, aber dann fehlen mir doch die Worte.
Wie reagiert denn jetzt die Öffentlichkeit? Fordert die nicht seinen Rücktritt?
Es gibt Proteste in Malta, in den letzten Tagen auch fast täglich, aber Proteste gab es auch schon vor zwei Jahren und auch danach immer wieder. Proteste haben auf Malta tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr wenig bewirkt. Das Land ist auch jetzt noch immer noch sehr, sehr gespalten, weil es eben so war. Man für viele Menschen, für viele Anhänger der Regierung, das ist die Hälfte Maltas ungefähr, war Galizia keine Journalistin, sondern eine Frau, die mit Dreck auf die Regierung geworfen hat. Mhm. Das ist eine völlige Fehleinschätzung, aber diese Einschätzung hat immer noch Bestand. Und deswegen gibt es weiterhin viele Menschen, die hinter Joseph Muscat stehen und ihn als Opfer einer Verschwörungskampagne, Verschwörung sehen und wollen, dass er im Amt bleibt. Ich habe jetzt gehört, dass in den nächsten Tagen soll es große Proteste für die Regierung geben. Ich glaube, das ist in so einer Situation aktuell auch nur auf Malta möglich.
Mhm. Verstehe. Dennoch, wenn man es mal positiv sehen will, es wurde ja weiter ermittelt. Die Regierung hatte nicht die Macht, sozusagen diese Ermittlung unter der Decke zu halten und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier drei Verdächtige und drei, die den Mord gestanden haben und damit können wir den Deckel drauf machen. Das hat nicht funktioniert.
Das hat nicht funktioniert, aber nicht 100% funktioniert, aber ob es nicht vielleicht doch ein Stück weit funktioniert hat, das wird man werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, denn das Interessante ist, dass Joseph Muscat selbst ständig über die Ermittlungen, den Ermittlungsstand informiert wurde in den letzten 2 Jahren und in den letzten Tagen auch immer wieder derjenige war, der an die Öffentlichkeit gegangen ist mit neuesten Entwicklungen bezüglich der Ermittlungen. Dabei sind seine engsten Leute mit involviert möglicherweise in diesem Mord. Also das zeigt, wie abhängig der komplette Justizapparat dann vom Premierminister ist. Und deswegen, ja, es tauchen jetzt Namen auf und womöglich auch der Kabinettschef, aber wer weiß, ob es eben dann nicht doch die Unantastbaren auf Malta gibt, deren Rolle im Mord an Galizia man sich dann vielleicht doch nicht anschaut.
Die ist ja, der Plural ist ja möglicherweise schon das falsche Wort, kann ja eigentlich nur noch der Unantastbare sein, weil viel kleiner kann der Zirkel um Muscat ja gar nicht mehr sein.
Ich saß hier tatsächlich eben an der Presseanfrage, die ich in der Form auch noch nie formuliert habe, ans Büro des Premierministers mit der Frage, wusste er vorab von dem bevorstehenden Mord an Galizia? Ja. Die Frage steht im Raum, die Frage muss beantwortet werden, auch wenn es sich für mich zumindest ziemlich bizarr anhört, dass das tatsächlich aktuell die Situation in einem EU-Land ist.
Ja. Gibt es keine Opposition eigentlich? Wie reagiert
Doch, es gibt ein Zwei-Parteien-System. Es gibt die Labour Party, das ist die Partei an der Macht. Es gibt eben die National Party und die ist natürlich jetzt eben auch auf den Barrikaden. Wobei eine Sache ganz wichtig ist. Natürlich, die Opposition versucht die Situation jetzt für sich zu nutzen. Aber dieser Mord an Galizia, der ist nicht zurückzuführen nur auf Hasskampagnen der Regierungspartei, sondern auf ein komplett kaputtes System auf Malta. Und auch die Oppositionspartei muss sich hinterfragen und hinterfragt sich in Teilen hoffentlich, was sie alles falsch gemacht hat in dem Umgang mit Galizia, als sie noch gelebt hat.
Also es gilt, eine Krähe hackt der anderen auf Malta eigentlich normalerweise kein Auge aus?
Selten, sagen wir mal.
Okay. Eine ganz wichtige Rolle, beziehungsweise einen ganz wichtigen Akteur müssen wir noch nennen. Malta ist ein EU-Land, du hast es gesagt, ich habe es gesagt. Welche Rolle spielt denn die EU? Mein Eindruck, sie hat ja durchaus schon Druck gemacht, zumindest das EU-Parlament.
Das EU-Parlament hat Druck gemacht. Das Parlament wird auch eine Delegation in der kommenden Woche, eine Eildelegation nach Valletta entsenden, die vor Ort Erkenntnisse zum aktuellen Stand sammelt. Aber man muss schon sagen, dass die Mittel der EU in diesem Fall auch ziemlich limitiert sind. Ohne eine Einstimmigkeit auf EU-Ebene ist es hier schwierig einzugreifen. Und deswegen bleibt dann der EU dann doch eher eine Beobachterfunktion und die Möglichkeit, verbal Kritik zu äußern an der Situation auf Malta. Viel tun kann sie aber nicht. Eine andere Institution, der Europarat, hatte einen Sonderberichterstatter eingesetzt mit dem Niederländer Peter Omtzigt, der immer wieder vor Ort auf Malta war und dann ein Fazit gezogen hat, das voller Kritik war. Die Justiz sei nicht unabhängig, die Ermittlungen im Mordfall Galizia seien eine Farce und man müsse jetzt dringend Dinge verändern auf Malta. Dieser Report, diese Resolution wurde jetzt im Sommer verabschiedet und passiert ist aber auch seitdem tatsächlich mehr oder weniger gar nichts. Mhm. Die Hoffnung auf Malta, die liegt tatsächlich darin, dass es einen Dominoeffekt gibt und ich glaube, der hat jetzt eingesetzt. Wenn einer dieser Kriminellen fällt, dann fallen alle. Mhm. Ich glaube, das ist das, was wir im Moment in diesen Tagen in Valletta beobachten können.
Und glaubst du, fällt der eine und dann die andere? Wird die volle Wahrheit an sich kommen?
Ich glaube, die volle Wahrheit wird jetzt ans Licht kommen, ja. Ich bin jetzt, ich hatte ehrlich gesagt auch nach den Dreharbeiten für den Film wenig Hoffnung, weil es gab nichts, worauf man diese Hoffnung fußen konnte, aber es war immer klar, wenn eben einer fällt, dann fallen alle. Und ich glaube, das hat jetzt eingesetzt und ich kann mir nicht vorstellen, dass Joseph Muscat noch sehr, sehr lange Premierminister von Malta sein wird.
Tim, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist im Stress. Du schreibst jetzt gerade noch den Leitartikel für deinen Hauptbrötchengeber, um es mal so zu formulieren. Die Welt, ne?
Genau, zum gleichen Fall. Da sitze ich jetzt gerade dran und habe noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr allzu viel.
Kommt um 19 Uhr dann bei mir aufs Handy und werde ich mir natürlich dann auch durchlesen, obwohl ich wahrscheinlich einiges jetzt schon erfahren habe von dir.
Super. Okay, cool.
Vielen Dank.
Tschüss. Danke, bis dann. Ciao.
Stefan Detjen aus dem Hauptstadtstudio ist jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Stefan.
Hallo Philipp.
Großes Thema bei euch heute, das Werkstattgespräch bei der CDU über die Dienstpflicht. Sag mal, du hast wahrscheinlich gedient, nehme ich mal an.
Ja.
Ja. Bundeswehr oder Zivi? Also Bundeswehr. Dienen ist ja Bundeswehr.
Ich war bei der Bundeswehr. Soll ich dir sagen, wo ich war?
Ja.
Das Ding hieß Psychologische Verteidigung, PSV. Und das war die Truppe der Bundeswehr, die Radio gemacht hat.
Ah.
Ich habe da Radio machen gelernt und insofern ohne diesen Wehrdienst wäre ich gar nicht hier.
Tja, das heißt, du denkst total positiv an die Zeit zurück. Für dich hat das richtig konkret was gebracht für deine berufliche Entwicklung.
Ja, das ist in der Tat so. Also ich habe da eine Radioausbildung bekommen. Ich hatte vorher so ein bisschen Schülerzeitung gemacht und so und habe dann Radio machen gelernt und konnte deswegen neben dem Studium in München immer schon beim Bayerischen Rundfunk ein bisschen arbeiten und so kam ich tatsächlich zu einem Beruf. Also ich habe da viel Glück gehabt, Glück, das nicht jeder natürlich bei der Bundeswehr hatte.
Ja, ich habe Zivi gemacht. Hat mir jetzt auch nicht geschadet. Ich habe Blutkonserven durch Schleswig-Holstein gefahren. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich nur einfacher Redakteur bin und du Studioleiter in Berlin.
Du hast super Reportagen aus Washington gemacht und dir steht noch eine große Karriere bevor.
Ich versuche aufzuholen, sagen wir es mal so. Aber halten wir fest, du und ich und die meisten Männer über 30, die kennen es noch, die Wehrpflicht, verbunden mit der Frage, Bund oder Verweigern, sprich Zivi. Die meisten hat es genervt, manche hatten damit einen beruflichen Einstieg gefunden, eher wenige, so wie du. Aber man hat es auf jeden Fall halt gemacht und je weiter weg es ist, desto positiver schaut man drauf. Mir geht es zumindest so. Erklärt das den starken Wunsch in Teilen der CDU nach einer Rückkehr zu einer neuen Dienstpflicht 2.0 sozusagen unter veränderten Vorzeichen?
Ich glaube, das ist ein Teil der Erklärung. Es ist nicht die ganze Erklärung, aber natürlich gibt es einen Teil in der CDU, der auch noch eine Sehnsucht nach der Wehrpflicht hat. Teil der Partei, der immer noch damit hadert, dass es ausgerechnet eine unionsgeführte Regierung war, damals ja unter einem CSU-Verteidigungsminister
Gutenberg,
der die Wehrpflicht formal nicht abgeschafft, rechtlich gesehen ausgesetzt, faktisch aber abgeschafft hat. Das hat übrigens ganz gut erklärt Peter Tauber, der ehemalige CDU-Generalsekretär, der jetzt Staatssekretär bei Annegret Kramp-Karrenbauer im Bundesverteidigungsministerium ist, am Anfang, heute Vormittag, bei diesem Werkstattgespräch in der CDU, was dieser Begriff Wehrpflicht eigentlich bedeutet. Das können wir uns mal anhören.
Wahrscheinlich ist das ja auch der Grund, warum manche der Wehrpflicht nachtrauern. Als ein Synonym für diese Bereitschaft, sich in den Dienst eines großen Ganzen zu stellen und nicht so sehr wegen der Soldaten. Vielleicht eher noch wegen des netten Zivis, den jeder kannte. Also, es gibt ein Bedürfnis nach Empathie, nach Miteinander, das man sehr stark wahrnehmen kann.
Also da siehst du schon an diesem O-Ton, da ging es um mehr. Da ging es um breiteres Bedürfnis, soziale Verpflichtungen spielten da eine starke Rolle. Und auch Annegret Kramp-Karrenbauer, das können wir uns vielleicht auch nochmal anhören, die hat auch nochmal geschildert, was sie da erlebt hat, als die im letzten Jahr noch als Generalsekretärin durch die Basis der CDU getourt ist. Und da mit vielen Leuten gesprochen hat. Und da ist diese Idee eigentlich geboren worden. Da hat sie gemerkt, da ist so ein Bedürfnis an der CDU, das knüpft sich zum Teil an Wehrpflicht, aber auch noch was anderes. Und sie hat da auch noch von einer Begegnung gesprochen, die das ganz gut illustriert hat. Das können wir uns auch mal anhören.
Es gab eine Mutter, kann ich mich gut erinnern, das war in Mainz, die gesagt hat, ihr Sohn war immer so unordentlich, nachdem er die Wehrpflicht gemacht hatte, war das alles ausgemerzt und war das toll. Das fand ich ein gutes Argument, ob es alleine reicht, um eine Dienstpflicht oder eine verbesserte freiwillige Situation wieder einzuführen, weiß ich nicht genau.
Tja. Also das wollten die klären. Also um das auch noch hinzuzufügen, was die Ordentlichkeit angeht, hat die Wehrpflicht bei mir überhaupt nichts geholfen. Ich bin immer noch ein totaler Chaot.
Ich hätte vielleicht doch mal Wehrpflicht machen müssen und nicht verweigern sollen. Egal, aber das sind Argumente, ehrlich gesagt. Also jetzt vor allen Dingen das Erste, was Peter Tauber gesagt hat, was ich total gut nachvollziehen kann. Es gibt ja noch ein zweites Argument, das immer wieder genannt wird, und zwar, dass man die Gräben, die es ja gibt, dass man wirklich nochmal jeder mit jedem zusammenkommt. Aus jedem sozialen Milieu, aus dem einen aus Stadtteil und aus dem anderen Stadtteil. Ist das nicht ein schöner, charmanter Gedanke, dass das wirklich dazu möglicherweise angetan ist, diese Gräben zuzuschütten?
Ja, das glaube ich auch. Dahinter steckt natürlich eine Vision, wenn man so will, fast ein Idealbild einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass da alle bereit sind, zum Gemeinwohl, zum Gelingen von Gesellschaft beizutragen. Und jede und jeder leistet einen Beitrag dazu. Und dafür steht dann die Idee des Pflichtdienstes, des Pflichtjahres. Und auch das spielt ja natürlich heute da bei diesen Gesprächen bei der CDU immer wieder eine Rolle. Brücken überwinden, alle zusammenbinden, Kitt in der Gesellschaft schaffen, auch in ganz unterschiedliche Richtungen. Die einen sagten, ja, das erlaubt es uns, Menschen mitzunehmen, aus Bildungsschichten, die abgehängt zu werden drohen, die können da integriert werden. Die kriegen vielleicht Anregungen, die sie auf ihrem bisherigen Lebensweg nicht bekommen haben. Und andere, auch Peter Tauber, sagte, nein, da geht es eigentlich gerade um die Eliten, die globalen Eliten der Gesellschaft, diejenigen, die super Ausbildungen haben und nach dem Abitur am liebsten gleich an die amerikanischen Elite-Universitäten gehen würden. Die binden wir dadurch nochmal zurück an unsere Gesellschaft, indem wir sie da zu etwas animieren oder sogar verpflichten.
Also diese Frage nach den Anywheres und den Somewheres sozusagen, dass man die vielleicht dann nochmal miteinander verknüpfen kann. Du bist ja Jurist. Zum Rechtlichen möchte ich gleich mit dir noch kommen, aber unabhängig davon, es gibt ja nun auch einige Sachen, die aus rein praktischen Erwägungen dagegen sprechen. Zum Beispiel, gibt es überhaupt genug Plätze? Es wären ja nicht nur Männer, die davon betroffen wären, sondern auch Frauen. Das heißt, es wären im Prinzip doppelt so viele Menschen wie früher, die man irgendwie einbinden müsste.
Das ist richtig. Zum einen, in der Tat ist es so, das, worüber die CDU da gesprochen hat, und das ist, muss man vielleicht nochmal sagen, ausgesprochen vage noch. Das schwimmt wirklich zwischen verpflichtendem Dienst, ja, und stärkeren Anreizen für freiwilligen Dienste. Das soll sich auf Männer und Frauen beziehen. Das soll sich auf alle beziehen. Es wurde auch darüber diskutiert, muss das eigentlich nur deutsche Staatsbürger betreffen oder sollte das auch nicht deutsche Staatsbürger, Menschen, die in Deutschland leben, betreffen. Auch wieder verpflichtend, freiwillig, alles denkbar, alles möglich. Und deine Frage, gibt es da überhaupt genügend Plätze? Da haben die heute auch Vertreter von Sozialverbänden, von der Caritas, vom Malteser Hilfsdienst waren da Leute da, die sich auch ganz unterschiedlich geäußert haben. Manche, die gesagt haben, ja, das wäre schön, wir könnten das leisten. Andere, die gesagt haben, uns geht's eigentlich, wir fahren eigentlich gut mit den bestehenden Freiwilligendienstangeboten, aber wir würden uns wünschen, dass das zunächst mal noch viel mehr unterstützt wird, dass diese Freiwilligendienste, Bundesfreiwilligendienst, freiwillige soziale, ökologische Jahre, dass das besser ausgestattet wird und die Anreize dafür noch verstärkt werden.
So, und jetzt sagen die Gegner eben auch, man kann niemanden zwingen. Und damit kommen wir so langsam in den rechtlichen Bereich. Denn ich frage mich auf der anderen Seite, es ging ja früher auch mit der Wehrpflicht, die ja auch nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt ist. Warum ist das jetzt auf einmal so ein Pferdefuß?
Naja, in der Tat war das ein Streitpunkt, wurden auch von der CDU, aus der CDU Argumente vorgebracht. Heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk noch Wolfgang Bosbach, der sagte, das ist ja rechtlich gar nicht richtig möglich, geht nicht nur wegen Grundgesetz nicht, sondern auch wegen europäischer Menschenrechtskonvention. Man kann die Menschen da nicht so einfach zu solchen Staatsdiensten verpflichten. Auch von der FDP hören wir das. Bei der CDU hat man das heute diskutiert, hat da mit Juristen geredet und Jens Kreuter, ein CDU-naher Jurist aus dem evangelischen Umfeld, der hat da jedenfalls am Ende dieses Werkstattgesprächs eine sehr dezidierte Position verkündet. Das hörte sich so an.
Ein wirkliches Ergebnis, das auch einen Durchbruch darstellt. Wir haben nämlich einen Konsens in der Gruppe erzielt, dahingehend, dass die Einführung einer Dienstpflicht wäre, ob man es will oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber wenn man es wollen würde, wäre sie rechtlich möglich.
So kurz hat er das gesagt, apodiktisch, aber auch hinzugefügt, im Rahmen des Grundgesetzes, so wie es jetzt ist, ist es nicht möglich. Das erlaubt nur die Wehrpflicht und daran anknüpfend dann den Ersatzdienst. Man müsste das Grundgesetz ändern und auch das spielt dann natürlich wieder bei der CDU eine Rolle. Naja, jedenfalls bei jetzigen Mehrheitsverhältnissen ist das gar nicht absehbar, dass ich da eine Mehrheit finden würde. Und da gibt es dann auch wieder welche, die sagen, naja gut, aber wenn man was will, dann kann man sich ja auch vornehmen, kann man in Grundsatzprogramme, in Wahlprogramme schreiben, wir streben das eben an und profilieren uns dadurch auch.
Okay, also zügig wird das definitiv nicht kommen, wenn es dann irgendwann mal kommen würde. Aber dennoch frage ich mich, was muss denn da ganz konkret im Grundgesetz geändert werden?
Naja, man müsste den jetzigen Wehrpflichtparagrafen aufheben und müsste ins Grundgesetz schreiben, der Staat kann seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger verpflichten, im Dienste der Allgemeinheit für ein Jahr soziale Dienste oder einen Wehrdienst zu leisten. Das könnte man machen. Aber ich glaube, man muss noch mal sagen, das, was ich jetzt auch vorhin bei der CDU gehört hatte am Ende, was auch Karin Karrenbauer gesagt hat, die noch mal Sympathien für diese verpflichtende, für das verpflichtende Element erkennen ließ, die werden das jetzt so weiter bespielen politisch, dass sie gesagt haben, wir haben da was angestoßen, wir haben einen Impuls in die politische Debatte gebracht und selbst wenn wir nicht auf dem weiteren Weg zu diesem verpflichtenden Dienst, ja, die sprechen inzwischen von Deutschland, ja, wenn wir dahin nicht kommen, dann nehmen wir doch so viel Impulse mit, um das bestehende freiwillige Engagement, um ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft zu befördern, so dass sich die CDU und auch Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende des Diskussionsprozesses dann irgendwas auf die Fahnen schreiben kann.
Also Fazit, eine schöne Debatte, die das Herz vieler Unionsanhänger erwärmt. Und das war's?
Nein, ich glaube, ist natürlich vielschichtig. Es geht in der Tat darum, der Partei etwas zu geben. Das war ja das, was Annegret Kramp-Karrenbauer bei dieser Basistour als Generalsekretärin gesehen hat. Da ist ein Bedürfnis, sich auch zu profilieren, Standpunkte zu entwickeln. Und ich glaube, das war schon aus ihrer Sicht ganz richtig. Das ist ein Thema, in dem verbinden sich konservative Elemente, Pflicht, auch sowas, wie es jetzt in diesem Begriff Deutschland ja zum Ausdruck kommt, Gesellschaft, die Nation, der Staat, die Staatsbürger tun sich da zusammen, tun etwas. Also das passt zur CDU und lässt gleichzeitig etwas anklingen, wo, glaube ich, jede und jeder erstmal ins Nachdenken kommt. Die Antwort darauf ist nicht so ganz einfach. Du hast das ja auch am Anfang gesagt. Da stecken schöne Visionen dahinter und etwas, was man sich eigentlich, was sich reizen, Charme, dem sich wahrscheinlich niemand so ganz leicht versperren kann. Und dann steht der Anspruch dahinter, naja, jetzt beackern wir dieses Feld mal politisch. Aber auch das darf man nicht übersehen. Natürlich geht es da auch ganz persönlich darum, dass ich die Parteivorsitzende, dass ich Annegret Kramp-Karrenbauer damit profilieren will. Da will sie mit was nach Hause bringen. Da will sie ihrer Partei was geben. Und man kann in manchen Stellungnahmen von denen, die sich da jetzt sehr schnell auch dagegen ausgesprochen haben, auch so ein bisschen ablesen, wer will der Vorsitzenden diesen Erfolg nicht gönnen. Also als Armin Laschet zum Beispiel sich da sehr schnell kritisch geäußert hat, da habe ich mir gleich gedacht, naja, der will die nicht zu stark werden lassen.
Eine Frage habe ich jetzt natürlich noch. Ich höre jetzt durchaus eine Grundsympathie bei dir raus. Ich weiß, dass du kommentierst. Nicht alle, die diesen Podcast hören, werden deinen Kommentar hören. Also Stefan, Hand aufs Herz. Wie stehst du zur Dienstpflicht?
Also jetzt ist es 16.20 Uhr, um 19.05 Uhr läuft der Kommentar. Das heißt, ich habe noch, wie viel ist das, 2,5 Stunden Zeit, meine Meinung abzuschließen. Und deshalb mache ich jetzt einfach den Cliffhanger. 19.05 Uhr, Deutschland, der Kommentar. Stefan Detjen zur Dienstpflicht.
Also werden die Podcast-Hörer jetzt auch zu Kommentarhörern. Das finde ich sehr gut. Stefan, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Na, da muss ich wohl heute noch ein bisschen nacharbeiten nach diesem Podcast. Also, wir halten fest, 19.05 Uhr den Kommentar hier im Deutschlandfunk hören von Stefan Detjen zum Thema Dienstpflicht. Mal sehen, welche Meinung er sich dann bis dahin über das Thema gebildet hat. Und dann danach in aller Ruhe nochmal den Leitartikel durchlesen von Tim Rhön in der Welt zum Mordfall an Daphne Caruana Galizia, der maltesischen Enthüllungsjournalistin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie schreiben wollen, können Sie das gerne tun an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Bis zum nächsten Mal und tschüss.